SR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zum SR Kulturgespräch. Mein Name ist Barbara Renno und mein Gast heute ist der Regisseur und Spielleiter, das wird uns noch beschäftigen, das Wort Axel Ranisch. Herzlich willkommen, Axel Ranisch, auf dem Hallberg.
Dankeschön, ich freue mich. Ich bin das erste Mal hier auf dem Hallberg. Es ist ja idyllisch und schön und ganz beeindruckend.
Sie sind seit einiger Zeit in einer gewissen Regelmäßigkeit im Saarland, weil Sie dort auch einer Ihrer vielen Arbeiten nachgehen. Sie unterrichten an der Hochschule für Bildende Künste Saar und Sie unterrichten den Filmnachwuchs von morgen. Kann man das so auf den Punkt bringen?
Ja, kann man. Es gibt eine Filmklasse, die wird geleitet von Professor Sung-Jung Cho und sie hatte mich eingeladen vor ein paar Jahren als, das ist immer so ein toller Titel, als Gastprofessor und dann darf man kommen und es ist gar nicht so hochtrabend, wie es klingt. Man ist 2 Wochen da. Das ist damit verbunden, dass man in St. Ingbert beim Filmfestival Jurymitglied ist und dann macht man einen Workshop mit den Studierenden. Und irgendwie haben wir uns alle ineinander verliebt. Also ich habe mich in Sung-Jung Cho und die Studierenden und diesen Ort verliebt und sie sich offensichtlich in mich und hat mich Professor Cho dann gefragt, ob mir nicht jemand einfiele, weil sie bräuchten dringend noch eine Dozentur für praktische Filmarbeit und im besten Fall auch fiktional, weil Sung-Jung Cho ist eine grandiose Dokumentarfilmerin und ich glaube, sie hatte auch die Hoffnung, selbst noch einiges zu lernen, wenn sie sich jemanden aus der Praxis holt, aus der fiktionalen Praxis. Und ich konnte dann gar nicht anders als sagen, naja, vielleicht mich. Und so habe ich mich dann beworben. Es gab dann eine Stellenausschreibung und das hat dann geklappt. Ich habe vorgesprochen und seitdem bin ich hier und regelmäßig eben dafür zuständig, mit den Studierenden ganz praktisch Filme zu drehen. Also immer wenn ich komme, sind die gefordert, dann muss nach 2 Wochen muss es einen Kurzfilm geben. Also nicht nur einen, sondern dann 6 oder 7 oder 8.
Ihr wievielter Beruf ist das eigentlich, Axel Ranisch? Also ich habe jetzt mal versucht, das mir alles so ein bisschen aufzuschreiben und ich habe irgendwann gedacht, naja, das lasse ich mir mal lieber erklären im Gespräch.
Ich weiß es nicht. Ich habe ja das Glück, dass ich immer so ins Wasser geworfen werde. Also ich sehe mich als Regisseur. Das ist das, was ich gelernt habe in Potsdam-Babelsberg an der Filmhochschule. Da habe ich auch ein Diplom vor meiner Zeit.
Heißt das dann Diplom-Filmemacher oder
ja,
Diplom-Regisseur?
Ich bin Diplom-Regisseur. Ah, ja. Ich bin Diplom-Regisseur für Film- und Fernsehregie. Und dann sind aber so links und rechts so ein paar Berufe dazugekommen. Also kurz davor habe ich keine Ausbildung, sondern eine Qualifikation in Medien- und Theaterpädagogik gemacht. Das war eigentlich parallel zum Abitur. Eigentlich eine Qualifikation oder eine Fortbildung für Lehrer. Das fand immer am Wochenende und in den Ferien statt. Deswegen ging es für mich auch gut. Und die dauerte so 2 Jahre. Und am Ende hatte man dann so ein Zertifikat und konnte sagen, da hat man was.
So ein Jodeldiplom.
Und mit diesem Jodeldiplom in Medien- und Theaterpädagogik habe ich dann tatsächlich viele Seminare gemacht. Ich hatte einen Freund, der war auch Mentor. Mein Mentor, Ricardo Zamora, der arbeitete zum Beispiel in Justizvollzugsanstalten oder mit Ärzten oder mit Kindern. Wir haben mit behinderten Kindern gearbeitet, wir haben mit ganz kleinen Kindern gearbeitet, wir haben mit Klassensprechern gearbeitet, wir haben ganz viel in Brandenburg gegen Rassismus gearbeitet und der hat mich dann immer mitgenommen und ins kalte Wasser geschubst. Also da war ich so 20, 21 Jahre alt. Und das System war eigentlich immer, wir machen innerhalb von einer Woche einen Film mit totalen Amateuren, eine Gruppe von etwa 10 Leuten, so wie es jetzt an der HBK Saar auch ist. Und am Ende muss ein Film dabei rauskommen, der dann vor Publikum präsentiert wird. Also das war eigentlich meine erste Filmschule, diese Medienpädagogik. Und ja, und mit der Zeit, irgendwann hat jemand gedacht, man kann mich gut vor die Kamera stellen. Dann habe ich Schauspielerfahrungen gemacht vor der Kamera. Ich würde mich aber wirklich nicht als Schauspieler bezeichnen, weil eigentlich, da fehlt mir Handwerk. Ich kann immer nur ich sein vor der Kamera. Aus der Not eigentlich heraus habe ich auch angefangen, die eigenen Filme mitzuproduzieren. Also bin ich irgendwie auch Produzent. Natürlich schreibt man als Regisseur sein Kram auch. Also viele kennen mich irgendwie als Autorenfilmer. Und dann
Schriftsteller sind Sie auch noch.
Ich durfte einen Roman schreiben. Also unfassbar. Und jetzt mit viel großer Freude und Leidenschaft darf ich die Studierenden unterrichten 2-mal im Jahr.
Sie waren in den Nullerjahren Studierender bei Rosa von Praunheim an der Filmhochschule in Babelsberg. Konrad-Wolf-Filmhochschule. Wie das dort teilweise zuging, das ist ja sogar filmisch festgehalten. Gemeinsam mit vier ihrer Kommilitoninnen haben sie Rosa von Braunheim zum 70. Geburtstag vor über 10 Jahren einen Film geschenkt, die Rosa-Kinder.
Also meine Kommilitonen waren die nicht, ne? Weil die waren gestandene Filmemacher.
Aber irgendwas hält euch zusammen und das ist der gemeinsame Lehrer.
Das war der gemeinsame Lehrer, genau. Und wir waren auch wirklich schon unterschiedlich weit, ne? Also Tom Tykwer hatte zu der Zeit schon wirklich eine Weltkarriere gemacht und Chris Kraus.
Der hat gerade Wolkenatlas gedreht zu der Zeit.
Ne? Genau.
Also wollen wir die anderen der Vollständigkeit auch noch mal nennen. Julia von Heinz, Tom Tykwer, Robert Thalheim, Chris Kraus und eben Axel Ranisch. Und aus allen ist etwas geworden, möchte man ja sofort dazu sagen. Was haben Sie denn von Rosa von Braunheim, der Ihr Lehrer war, gelernt, was Sie heute ebenfalls anwenden und weitergeben möchten? Oder haben Sie eher gelernt, es ganz anders zu machen, nach der Ranisch-Pädagogik sozusagen?
Nein, die Ranisch-Pädagogik ist zu großen Teilen die Rosa von Braunheim-Pädagogik, vielleicht mit weniger Konfrontation. Das liegt daran, dass Rosa anders als ich, glaube ich, aus Reibung sehr viel Energie zieht und ich wiederum aus Harmonie und beziehungsweise aus, ist es ein doofes Wort, aber aus Liebe ziehe ich sehr, sehr viel Energie. Das ist vielleicht das, was uns unterscheidet, obwohl Rosa ein großer Humanist und Menschenliebhaber ist und immer war. Ich glaube, das Wichtigste, was Rosa uns vermittelt hat, ist, dass wir Geschichten von Dingen erzählen sollen, von denen wir eine Ahnung haben. Ja, also dass wir uns unserer Wurzeln bewusst werden sein müssen, wo kommen wir her, was sind die Geschenke, die man uns in die Wiege gelegt hat, was zeichnet uns aus, was macht uns aus, weil das eben die Perspektive ausmacht, aus der wir heraus Geschichten erzählen. Es gibt so viele Geschichten nicht auf der Welt, aber unsere Perspektive, die ist das Besondere. Und dann natürlich so wunderbare Dinge wie, also er ist da ja lauter offene Türen eingerannt. Rosa war für mich der beste Professor, den ich überhaupt nur hätte haben können. Dieses quirlige Leben, Machen. Also Rosa war immer ganz wichtig, dass wir erleben, dass wir in Konfrontation kommen mit uns, mit anderen, mit Orten, mit Geschichten und dass wir tatsächlich auch einfach nicht nur Handwerk lernen, sondern Leben. Er hat uns in den Knast gesteckt.
Zu einer Domina, glaube ich, hat er mal im Gespräch erzählt.
Ja, natürlich, genau. Also Domina war Klassiker, weil die wohnten halt einfach im gleichen Haus. Die hat uns dann beigebracht, also da ging es um Schmerz und auch um das, was aufbricht unter dem Eindruck von Schmerz. Wir haben uns aber auch viel mit Schönheit beschäftigt. Also wir sind in Galerien gegangen. Rosa hat die Tage der Schönheit ausgerufen. Wir haben ganz viel geschrieben. Es ging immer sehr stark darum, die Intuition zu fördern und aus dem Moment heraus etwas zu machen. Und das war ja also letztendlich der Anschluss an meine Zeit als Medienpädagoge, wo ich auch genau das gelernt hatte. Also mit Amateuren aus dem Moment heraus etwas zu erfinden. Und insofern war das alles meine Filmsprache. Das war wie eine natürliche Fortsetzung dessen, was mich eh schon fasziniert hat.
Aber das war schon auch anstrengend, also weil er auch fordernd war. Das kann natürlich das Beste aus einem herauskitzeln. Aber das muss man auch wollen und man muss sich dem auch stellen. Ich glaube, da kann man gar nichts mehr vormachen, wenn man mit Rosa von Braunheim zu tun hat.
Das ist eine fantastische Schule, weil diese Branche, in der ich arbeite, in die wir und meine Studierenden ja auch alle hinein wollen, ist eine Branche, in der niemand auf einen gewartet hat. Also man muss sich irgendwie dem stellen und durchsetzen. Und Rosa war wie so ein Hüter, ein Gatekeeper, jemand, der irgendwie an der Schwelle steht und der es einem nicht ganz einfach macht und der sagt irgendwie, zieh die Hosen raus, zeig, worum es geht, wo bist du verletzbar, was sind deine Punkte. Und wenn du dem dich nicht auslieferst, dann bist du auch nicht stark genug, um in dieser Branche bestehen zu können. Und irgendwie hat er da recht gehabt. Ich mache das heute anders. Aber
Sie sind ja auch ein ganz anderer
Mensch
ganz andere Geschichte. Also
genau.
Rosa von Braunheims Geschichte ist ja auch eine sehr aktivistische und einer, der wirklich um etwas gekämpft hat, auch um seine eigene Identität.
Das muss man sich mal vorstellen.
Mit seiner Adoptivgeschichte.
Ja, und auch Ende der 60er, Anfang der 70er. Also sich hinzustellen und in die Welt hinaus zu schreien, ich bin schwul. auch gleich im ersten Atemzug zu sagen, gar nicht ihr müsst euch ändern, sondern wir müssen uns ändern. Und sofort eigentlich alle, die um ihn rum waren, aufgefordert, aktiv zu werden und dadurch auch vor den Kopf gestoßen und vor die Füße getreten. Also Rosa hat immer mit dieser Art von Provokation gearbeitet. Ich glaube, er hatte gar keine andere Wahl in dieser Zeit, sich den Raum zu erobern, als es so zu machen. Ja.
Was würden Sie denn sagen, gehört denn zur Grundausstattung?
Mein großes Talent ist es, eine angenehme Stimmung zu erzeugen, indem ich gucke, dass sich alle, die zu meinem Team gehören, möglichst also gesehen fühlen, gewertschätzt fühlen und dadurch Lust bekommen, das Beste aus sich rauszuholen, was geht. Und zwar in allen Gewerken vor und hinter der Kamera. Das ist das große Ideal und ich habe das Gefühl, oft genug gelingt es mir nicht immer. Es gibt Produktionen, da gelingt es mir überhaupt nicht und das, obwohl ich alles dafür tue, gibt es auch. Aber ich glaube trotzdem, ich bin gar nicht so schlecht darin. Also es fühlen sich viele sehr wohl und das ist auch dieses familiäre Gefühl, was wir beim Drehen haben und das ist auch das, was ich brauche und aus dem meine Kreativität heraus sprudelt. Dann gibt es so ein paar handwerkliche Fähigkeiten. Ich bin ein gutes Duo mit meiner Schnittmeisterin. Ich bin sehr schnell im Zusammenhacken, nenne ich das immer. Also es ist, ich würde jetzt nicht sagen, es ist das Handwerk der Montage, sondern ich hacke. Und ich hacke rasend schnell. Wenn wir gedreht haben, dann gehe ich nach Hause mit dem Material und ich hacke es zusammen sofort, unmittelbar, einfach um zu wissen, hat es funktioniert, was wir gedreht haben, fehlt noch irgendwas und dann kann ich ruhig schlafen gehen. Also das kann ich gut, da bin ich schnell. Ich bin inzwischen auch über die Jahre hinweg, glaube ich, ganz pfiffig mit Geschichten zusammensetzen und ausdenken. Ich habe in all den Jahren gelernt, es gibt verschiedene Dramaturgiemodelle. Es gibt nur ein Modell, das wirklich bedeutsam ist, zumindest für mich. Es muss immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Also schieb die Amplituden hoch und wieder runter. Ja? Mach lustig, traurig, schnell, langsam und das immer im Wechsel und dann ist schon mal viel da. Und da habe ich so ein Gespür für. Also das sind vielleicht so Talente, die ich an mir entdeckt habe und die wichtig sind für diesen Beruf.
Das haben Sie eben auch schon ganz anschaulich erzählt, dass Sie sozusagen so richtig Learning by Doing begonnen haben. Mhm. Das gilt ja auch als pädagogisches Konzept durchaus. Sie haben nach Ihrer Ausbildung zum Medienpädagogen in 7 Jahren rund 80 Kurzfilme gedreht. Das ist schon eine wahnsinnige Hausnummer.
Ja, ich hatte damals auch meinen Mann noch nicht. Also ich fühlte mich sehr einsam. Ja, ich war nicht in einer Beziehung. Ich habe mich aber immer nach Menschen gesehnt. Und ich habe das wunderbar verstanden, dass das ein Ausweg ist, um also immer Leute um sich herum zu scharren. Ich komme irgendwie so aus so einer Kindheit, wo es mir schwer gefallen ist, mit Gleichaltrigen Kontakt zu knüpfen und wo ich immer eher altklug war und mit Erwachsenen rumhängen wollte und wo ich irgendwie auch als übergewichtiges Kind es nicht immer einfach hatte und so. Und dann war das wie so eine neue Welt, dass ich auf einmal im Studium in meinen frühen 20ern auf einmal mit lauter tollen Leuten umgeben war, in die ich mich alle verliebt habe und mit denen ich immer arbeiten wollte. Und dann habe ich das quasi wie so eine Manie betrieben, dass ich mindestens einmal im Monat einen Film gedreht habe. Also Rosa von Braunheim hat uns auch immer ständig Übungen gegeben, praktisch. Wir mussten immer drehen, 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 am besten ohne nachzudenken. Und das hat mir so gut gefallen, das habe ich dann einfach immer weitergemacht. Also es gibt ja Kommilitonen, die kommen durch so ein Studium mit 3 Kurzfilmen. Das wäre für mich undenkbar gewesen, hätte ich mich gar nicht glücklich
dafür
gefühlt.
Dafür kennen die sich vielleicht in der Filmgeschichte aus. Also die Mehrzahl, die ich kenne oder die so eine Ausbildung durchlaufen haben, die haben sich über die Filmgeschichte angenähert. Also die konnten wie Lexika zum Teil alle und noch bis in die Nebendarsteller hinaus. Also ich will das gar nicht gegeneinander aufwiegen, sowieso nicht, das geht ja gar nicht. Aber das ist ja auch ein möglicher Zugang.
Bis ich meinen ersten eigenen Kurzfilm gedreht habe, was gefühlt eher ein Zufall war, konnte ich mit Film gar nicht so wahnsinnig viel anfangen.
Als Medium?
Ja. Es hat mich so mittelmäßig interessiert. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass die Freunde, die ich so mit 15, 16, 17 hatte, mit denen man so ins Kino gegangen ist, also einer meiner besten Freunde ist heute ein sehr erfolgreicher Comiczeichner und der hat mich natürlich in alle Superheldenfilme reingeschleppt. Das ist aber gar nicht meins. Also ich komme mit diesen fernen, gigantischen Welten, in denen halt irgendwie Superhelden Dinge tun. Ich muss gestehen, es interessiert mich nicht. Und deswegen habe ich immer gedacht, wenn das Film ist, dann interessiert es mich als Medium gar nicht. So, und ich bin halt so ein Klassik-Nerd. Mein ganzes Leben ist Musik und Und ich brauche das so sehr, dass ich gar nicht von selbst auf die Idee gekommen wäre. Und dann erst mit dem eigenen Machen, als ich meinen ersten eigenen Kurzfilm gemacht habe und begriff, dass es eigentlich eine andere Form von Komponieren ist, also dass ich, wenn ich nicht das Handwerkszeug habe, um Komponist zu werden, dann kann ich aber mit dem Film komponieren. Als ich das begriffen habe, habe ich mich dann natürlich auch angefangen, mit dem Medium zu beschäftigen. Und dann habe ich Entdeckungen gemacht und so weiter. Aber im Gegensatz zur Musik hatte ich nie einen übergeordneten Respekt vor dem Medium Film. Und dadurch aber auch eine Dreistigkeit.
Ja, Sie haben sich dadurch wahrscheinlich mehr getraut. Also,
ja,
wenn man
all
das Große schon gesehen hat, wie kann man nach irgendwie 10 Billy Wilder-Komödien selbst noch eine drehen wollen? Also,
ja,
das
überhaupt
ist ja
kein
so eine
Problem.
Frage.
Ich war nicht meine Helden. Meine Helden waren Rachmaninow und Mozart und Liszt. Und ich war ein großer Klassik-Fan, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Und irgendwann habe ich aber begriffen, eigentlich, wenn ich beruflich oder in der Zukunft damit was zu tun haben möchte, müsste ich ja mein Instrument lernen. Ich war nur leider viel zu spät mit diesem Gedanken. Da war ich so 15. Und dann habe ich mir zum 16. Geburtstag ein Klavier gewünscht von meinem Vater und dann habe ich mich daran gesetzt und also wie wahnsinnig die Harmonielehre gepaukt und mich mit Kontrapunkt beschäftigt, mit Zwölftonmusik, mit Orchestration und all diesen Dingen und habe natürlich 20 Blätter geschrieben, wo auf oben auf der obersten Seite Sinfonie Nummer 1 stand. Und man hat ja dann gleich so einen Größenwahn. Und immer wenn ich was komponiert habe, wenn ich irgendwie ein Stück was fertig hatte, dann habe ich ganz schnell gemerkt, okay, das hast du von da, das hast du von da, das hast du von da, da versuchst du jetzt mal auf Debussy. So, und das hat mich so frustriert, dass ich überhaupt nicht frei war für irgendeine eigene Aussage musikalisch. Und das war beim Film gar nicht so. Da konnte ich frei komponieren. Das war meins.
Wie wichtig ist das denn, ja, sozusagen die eigene Handschrift beim Regie führen und beim Filmemachen zu finden? Ich habe ein Zitat gelesen von Ihrem Prüfungsprofessor, dem Andreas Kleinert. Das ist ja auch kein unbedeutender im deutschen Nachkriegsfilm der jüngeren Jahre. Und der soll sinngemäß gesagt haben, es sei toll, wenn man bei einem Studenten sagen könne, dass er am Ende seines Studiums seinen Duktus gefunden habe. Aber Axel Ranisch habe seinen Stil auch schon am Anfang des Studiums gehabt. Ist das da so ein bisschen die Resignation eines guten Lehrers auch vielleicht?
Ja,
und waren Sie nicht beschulbar?
Doch, mit großer Freude war ich Student. Ja, das ist in der Beurteilung meines Diplomfilms Dicke Mädchen, hat er das genauso geschrieben. Wir müssen uns nichts drauf einbilden. Diese Handschrift hat er schon zu Beginn gehabt. Ja, ich weiß selbst vielleicht am wenigsten, was meine Handschrift eigentlich auszeichnet. Ich habe immer das Gefühl, das ist was, was man sieht, wenn man von außen drauf guckt. Und ich freue mich natürlich extrem, dass mir Leute attestieren, sie würden einen Film von mir sofort erkennen.
Wenn Sie mich fragen würden, was Sie gar nicht getan haben, aber ich sage es trotzdem mal, dann fällt mir wirklich nur eigentlich ein Wort ein und das ist das Beiläufige. Und weil wir hier ja so ganz in der Nähe der Filmnation, der großen Filmnation Frankreich leben und arbeiten, würde ich das französische Wort dafür verwenden, occasionnel, weil in diesem Wort steckt der Wortstamm occasion, Gelegenheit drin. Mhm. Und ist das bei Axel Ranisch so, Gelegenheit macht Film?
Ja, kann ich mich sehr mit identifizieren.
Na, dann haben wir ihn ja gefunden jetzt gemeinsam. Die Stilbezeichnung, die ja sozusagen andere aber auch schon entdeckt haben. Sie werden ja als Pionier des Berliner Flows gefeiert. Sie gelten als der Mumblecore-Gruppe zugehörig. Können Sie mit solchen Begrifflichkeiten was anfangen? Weil ich habe immer so das Gefühl, da vermutet man dann sofort auch so eine Art Karriereplan. Ah, ich mache die Filme so und so und dann wird es schon klappen, weil andere haben das ja auch so gemacht.
Na, das mit diesem Mumblecore haben ja nicht wir Filmemacher uns ausgedacht. Es kam von deutschen Filmwissenschaftlern. Also tatsächlich haben Bernd Ziewitz und Urs Spörri diesen Begriff geprägt in Frankfurt im Filmmuseum, weil es eben eine offensichtlich eine Bewegung in den USA gab, die aus dieser ersten Zeit der Digitalisierung heraus entstanden ist, als es plötzlich diese Mini-DV-Kameras gab, mit denen man sehr preiswert...
Ja, als das günstig war.
Ja, oder? Wo Film immer unfassbar teuer war, selbst auf dem einfachsten Niveau, selbst wenn man mit Super 8 gearbeitet hat, musste man das irgendwie entwickeln und es war teuer. Und dieses digitale Zeug, das war auf einmal frei und da und möglich und man musste einmal eine Kamera investieren und hatte unbegrenzt Material. Man konnte drehen und eben dann Occasion beifällig anfangen, Filme zu machen und beiläufig. Und das ist das, was uns auch fasziniert hat. Also das ist die Schule, aus der ich komme mit meinen medienpädagogischen Workshops und dann mit diesem ununterbrochenen Schnelldrehen bei Rosa von Braunheim. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung, dass für mich dieses aus dem Moment heraus mit der Digitalkamera ohne Kosten zu verursachen, schnell was drehen, für mich ein Standard war. So. Und dann gab es halt später irgendwann diesen Begriff, dass es das German Mumblecore gibt. Und ich muss gestehen, dass ich tatsächlich auf meiner Wikipedia-Seite las, dass ich Vorreiter oder Pionier des German Mumblecore bin und dort das erste Mal das Wort gesehen habe. Und ich finde es eigentlich ein schönes Wort, weil...
Weil das so klingend ist.
Ja, und dieses Mumblen, also quasi Hardcore-Nuscheln, es hat ja was von diesem Beifälligen, ne? Also Beiläufigen und nicht ganz so...
Na, es ist der Tribut, den man an diese günstige Technik zahlen muss, weil die Mikros nicht so gut waren und weil das Mikro ja auf der Kamera sitzt.
Ja.
Und man hört immer nur dann, wenn die Kamera nah am Protagonisten ist.
Bei meinem ersten Film Dicke Mädchen war genau das der Punkt. Ja. Also oben war das Mikro auf der Kamera und wer gesprochen hat, war im Bild. Punkt.
Außer er hat getanzt. Das ist ja wirklich eine der wahnsinnigsten Szenen der letzten Jahrzehnte, über die bis heute ja voller Respekt auch gesprochen wird. Man sieht einen doch bekannten Schauspieler, den Herrn Pinkowski, der nackt nur mit einem Papiertaschentuch tanzt. Und das ist kein Trash. Es ist keine Billig-Comedy-Verarsche oder wie immer man es nennen möchte, sondern es ist ein ganz anrührendes Stück und man versteht genau, warum er das tut an dieser Stelle. Es erzählt von seiner Einsamkeit, es erzählt von seinen Sehnsüchten. Es verrät ihn nie. Wie kommt man denn dazu, Sie als Regisseur, müssen ja ein großes Vertrauen auch genießen, damit Menschen sich darauf einlassen. Also der hat ja wirklich die Hosen runtergelassen und da ist die Nacktheit nicht das größte Problem wahrscheinlich. Das sind ja Schauspieler durchaus auch gewöhnt in ihrem Beruf.
Ja, dieses Vertrauensverhältnis, das ist passiert und es gehört zu den größten Geschenken, dass Heiko Pinkowski mir das zugetraut hat, dass ich damit keinen Unfug anstelle, weil das ist ja genau das. Also man liefert sich aus vor der Kamera und das macht man ja nur einmal. Wenn es missbraucht wird, dann macht man es nicht mehr. Und ich glaube, das ist was, wo wir miteinander so gewachsen sind, dass er mir das Vertrauen gegeben hat, ich schenke mich dir und weiß, du gehst sorgsam damit um. Und es wird keine Witznummer oder Lachnummer, sondern es wird dann im besten Fall genau das, was Sie eben beschrieben haben, ein sehr poetisches Bild für Einsamkeit, für Sehnsucht. Ja, ich meine, wir haben das zu zweit gedreht. Heiko war in dem Wohnzimmer meiner Oma und ich war da mit der Kamera. Punkt. Und ich habe vor Ort den Bolero angemacht und ich muss sagen, es gibt ein Vorbild. Wir hatten die Aufgabe zu Studienbeginn ein Selbstporträt über uns zu drehen und ich habe damals nackt zum Bolero getanzt.
Also die Szene gab es sozusagen, die war in ihrem Kopf
es
mit
gab
sich
ein,
selbst.
Es
ne?
gab ein
Autoporträt.
Genau, ein Autoporträt und ich habe Heiko gesagt, du kennst doch mein Selbstporträt, das würde ich jetzt gern mit dir drehen. Und Heiko hat überhaupt nicht gezögert. Es war auch überhaupt gar nicht klar, ob der Film, den wir drehen, überhaupt zu etwas wird. Wir haben einfach aus der großen Lust und aus der auch zum Teil Frustration im etablierten Apparat Filme zu machen mit all der Wartezeit und den Kompromissen, die man machen muss, wenn man mit Geld Filme dreht, haben wir wie einen Befreiungsschlag, also zu viert mit meiner Oma und Heiko Pinkowski und Peter Trabner diesen Film realisiert. Und es gab gar keine Grenzen. Wir waren Freunde. Und ich habe gesagt, tanz zum Bolero und zieh dich aus. Und er hat es gemacht. Das stand gar nicht im Raum. Wenn wir gewusst hätten, dass dieser Film ein Kinofilm wird und dass der in sonst wie vielen Ländern auf Festivals läuft und Kinostart in Frankreich und so, wahrscheinlich wäre dann der Druck zu groß gewesen und er hätte es vielleicht gar nicht gemacht. Aber das stand gar nicht im Raum. Und das ist so ein Zauber, der dann eigentlich nur passiert, wenn man sich so vertrauen kann und wenn man eine Atmosphäre schafft, in der das möglich ist. Also, ja.
Ich würde gerne noch mal betonen, der Film ist dennoch nicht ganz ohne Druck entstanden, weil Sie mussten ja an der Filmhochschule irgendwann auch zu Potte kommen.
Ja, ich musste Diplom machen. Genau.
Mussten Diplom machen und das ist ja der Diplomfilm und damit sind Sie auch von Professor Andreas Kleinert mit den entsprechenden Worten verabschiedet worden. Brauchen Sie auch ein bisschen diesen Druck, den dieses Geschäft ja auch kennt oder davon lebt?
Ich renne in meinem Leben einer Deadline der anderen hinterher. Also das ist mein Leben. Und ich muss auch wirklich gestehen, wenn es diese Deadlines nicht gäbe, diese Abgabetermine, ich würde wahrscheinlich völlig faul zu Hause irgendwie kochen, putzen, Zeit mit meinem Mann verbringen, mit dem Hund rausgehen, ganz viel Musik hören. Ich wäre absolut faul. Ich verliere mich ständig. Ich verliere mich ständig im Jetzt. Und ich muss auch immer diesen Raum schaffen, also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, was immer das Schwerste ist, bei Null anzufangen und zum Beispiel zu schreiben, also diese Tätigkeiten, wo man ganz alleine ist. Das ist ein wahnsinniger Akt der Überwindung und man muss wirklich eine Atmosphäre schaffen, in der man anfangen kann. Das ist immer wieder Überwindung. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass da, wo ich gerade bin, bin ich immer zu 100% und ich bin dann so im Hier und Jetzt. Und das führt natürlich dazu, dass wenn ich zum Beispiel irgendwo 100% bin, dann bleibt für den Rest überhaupt gar nichts mehr übrig und ich versuche alles auszublenden. Und dann kriegt man mich nicht. Und das ist auch manchmal doof, weil es laufen ja so viele Projekte parallel, sonst könnte man die Miete nicht bezahlen.
Ja, das ist durchaus auch ein irdisches Geschäft.
Genau. Aber insofern ist, wenn ich nach Hause komme, will ich auch nicht arbeiten. Ich merke richtig, wie schwer mir das fällt. Ich muss dann wieder an einen Ort gehen, an dem ich dann jetzt mich hinsetzen kann und schreiben kann. Das funktioniert zu Hause nicht.
Kennen Sie tatsächlich die Angst vorm weißen Blatt Papier?
Ja, also klar, kenne ich auch.
Tatsächlich.
Wie anfangen ist immer ein großes Geheimnis. Also Gott sei Dank habe ich viele Ideen. Also an denen mangelt es selten. Die kommen mir auch am laufenden Band. Und ich muss gucken, wann ich sie wie unterbringen kann und so. Es ist auch toll, diese Zeiten jetzt mit den Studierenden, was man da an Ideen kriegt. Ich genieße das auch ein Stück weit deshalb, weil ich sehe natürlich, wie fantastisch das ist, wenn etwas, was da im gemeinsamen Nachdenken passiert, Früchte trägt. Das ist sehr erfüllend, ja. Und gleichzeitig sind es die einzigen Momente, in denen ich über mein eigenes Tun reflektiere und dann auch wiederum Erkenntnisse erlange, die mich dann wiederum auf andere Ideen bringen. Also es ist wunderbar. An Ideen mangelt es nicht. Aber dieses der Idee eine Form geben, da gibt es viele Tricks und da habe ich inzwischen diese Klebezettelchen, die man erstmal mit dem anfangen, was man weiß oder so. Aber wenn ein kleiner Berg vor dir steht, ich weiß, also zum Beispiel, ich habe das massiv empfunden, als der Ullstein Verlag mich fragte, ob ich einen Roman schreiben möchte.
Weil das auch so eine völlig neue Form für sie war und da kam jemand auf sie zu und wollte eine Idee
von ihnen. Ein Roman ist ja nun wirklich das Gegenteil von Film, also da bin ich ja nun wirklich mit mir allein. Und zwar die ganze Zeit. Ich musste ja dieses Ding alleine schreiben. Ich habe dann erstmal so gearbeitet, wie ich es aus dem Film kenne und habe mir erstmal Heiko Pinkowski und ich habe mir Thorsten Merten geschnappt und wir haben Figuren entworfen zu diesem Kosmos, der dann später nackt über Berlin wurde. Und weil das dann immer mehr Figuren wurden und es klar wurde, dass man daraus gar keinen einzelnen Film machen kann, habe ich gesagt, da kann ich anfangen, das wird ein Roman. Und dann war ich aber auf einmal zack allein. Und dann wusste ich, jetzt bin ich hier. Also bin ich nach Wismar gefahren, das gibt so ein Filmhostel, ganz fantastisch, ganz schlicht, gibt kaum Internet und keine Ablenkung. Und dort habe ich also dann mich hingesetzt und gesagt, so, wie fangen wir denn an?
Das ist ja ein gutes Beispiel. Nackt über Berlin heißt der Roman, 2018 erschienen. Dafür haben Sie dann auch direkt einen Preis bekommen auf der Lit Cologne. Also irgendwie, wenn es dann mal angefangen hat, dann läuft es auch bei Ihnen. Und Sie haben eine kluge Entscheidung getroffen. Sie haben die Filmrechte oder die Verwertungsrechte, heißt das bei Verlagen, die haben Sie für diesen Stoff nicht abgegeben. Das ist also fast das Normale. Wenn jemand ein Debüt schreibt, dann gibt er alle Rechte dem Verlag ab. Das war ja ein großer Glücksfall.
Ja, ob das eine kluge Entscheidung war, darüber lässt sich trefflich diskutieren.
Na, im Nachhinein war es schon eine. Ne?
Ja, es war deshalb wunderbar, weil ich ja immer einen Film daraus machen wollte. Also es ist dann eine Serie geworden, 6x45 Minuten. Ein fantastisches Format, weil man so viel Zeit hat, sich den Figuren zu widmen und all ihren Facetten und eben auch über so eine lange Strecke linear erzählen kann. Also hat mir einen unwahrscheinlichen Spaß gemacht. Es hätte natürlich sein können, dass irgendein berühmter Regisseur, Regisseurin den Stoff entdeckt und sagt, den mache ich, und dann wäre der noch viel größer geworden und toller und irgendwie ganz fett produziert oder so, keine Ahnung. Aber es war so sehr meins, dass ich das Bedürfnis ganz doll hatte, das auch selbst inszenieren zu wollen. Und da hatte ich ein Riesenglück, dass Studio TV-Film, die Produktionsfirma, mit der ich ganz viele Folgen Löwenzahn gedreht habe, dass die so verliebt waren, dass die gesagt haben, wir wollen das unbedingt mit dir machen und wir machen das auch als Serie.
Ist ja eins ihrer jüngsten Werke, ist, glaube ich, Ende 2023 rausgekommen. Und wenn man jetzt Dicke Mädchen, ihren Diplomfilm, nicht ihr erster Film, aber ihr Diplomfilm, der dann durchgestartet ist, das muss man einfach so sagen, und der dann sehr wohl sehr häufig gezeigt wurde und es sogar in die Kinos geschafft hat. Und wenn man jetzt heute die Serie schaut, dann liegen da ja rein, was den professionellen Umgang mit filmischen Mitteln betrifft, da liegen ja Welten dazwischen, und dennoch ist es ein ganzer Ranisch, würde ich jetzt sagen. Sie haben ja nichts von Ihren Idealen oder von dem, was für Sie Film ausmacht, damit verraten. Wie wichtig war denn die Zeit dazwischen? Da liegen wie viele Jahre dazwischen? Ein Jahrzehnt mal auf jeden Fall.
Ungefähr zehn Jahre.
Was ist in der Zeit passiert, dass man das Gefühl hat, wenn man von außen drauf guckt, Mensch, da haben ja wahnsinnige Entwicklungen stattgefunden und dennoch ist er seinem treu geblieben.
Ich fühle mich geehrt und freue mich, dass Sie das so sagen. Ich bin in den vergangenen 10, 12 Jahren nicht so richtig dazu gekommen, von außen drauf zu gucken.
Zu viel Arbeit.
Ja, es ist passiert, was ganz normal passiert. Es kommt Handwerk dazu. Man arbeitet und arbeitet und arbeitet und lernt mit jedem Projekt, mit jedem Film, mit jeder Operninszenierung, was dann auch passiert ist. Also man hat sich ja auch erweitert künstlerisch und der Werkzeugkasten wird größer. Und man weiß, die Erfahrung kann man jetzt hier gebrauchen und mitnehmen. Und so geht das auch meiner ganzen Filmfamilie. Alle, meine Schnittmeisterin, mein Kameramann, die wachsen mit. Und gleichzeitig verändert sich halt ein Großteil der Basis nicht. Wir bleiben ja eine Filmfamilie. Und das funktioniert auch tatsächlich dann am besten, wenn ich mit den mir vertrauten Leuten immer weiter zusammenarbeiten kann. Es ist anders, wenn man mich irgendwie so da rausschneidet und irgendwo anders reinsetzt. Obwohl ich glaube, dass ich gar nicht so schlecht darin bin. Also ich meine, man kennt mich als in Anführungsstrichen Singer-Songwriter, der seine eigenen Geschichten erzählt und sein Zeug macht oder so. Es macht schon auch mal Spaß, das klingt jetzt ganz doof, aber sich komplett in den Dienst eines anderen Stoffes zu stellen und in die Aufgabe, die man bekommt, wenn man als Regisseur engagiert wird. Das ist dann der Beruf des Regisseurs. Also Sie haben vorhin ja den Begriff des Spielleiters eingebracht, den ich für mich ja immer als ideal verstanden habe, weil ich dachte, wenn wir mit meiner Filmfamilie Filme drehen, dann ist es eigentlich wie ein lustiger Spieleabend, den wir miteinander haben. Und es gibt natürlich einen irgendwie, der Regeln aufstellt und der guckt irgendwie, dass die befolgt werden oder wie das ist, aber gemeinsam spielen wir, und dieses gemeinsame Spielen, und ich bin ein Leiter, aber nicht derjenige, der die ganzen Ansagen macht oder so, sondern damit konnte ich mich immer viel mehr identifizieren. Und trotzdem gibt es auch noch diesen anderen Beruf des Regisseurs. Das hätte ich mir vielleicht vor 10 Jahren nicht zugetraut. Aber inzwischen, glaube ich, bin ich an einem Punkt, wo ich auch sehr viel Spaß daran habe, wenn man mich einmal da hinsetzt und sagt, so, hier ist ein guter Stoff, werde dem mal gerecht.
Sie haben es ja selbst schon in unser Gesprächsspiel gebracht, dass Sie mittlerweile ein gefragter Opernregisseur wären. Also wenn jetzt Bayreuth anrufen würde, Katharina Wagner, die künstlerische Leiterin, und würde Sie bitten oder einladen oder verpflichten wollen, eine neue Ringinszenierung zu realisieren, würden Sie jetzt auch nicht Nein sagen?
Ich glaube doch.
Bigger than life, weil der grüne Hügel vielleicht, oder?
Ja, nee, ich glaube, das hängt mit Wagner zusammen. Ich glaube, ich habe einfach noch nicht oder nicht so richtig Lust, mich über eine so lange Zeit mit Richard Wagner zu beschäftigen. So, ich glaube, es gibt da Leute, für die ist das die Welt. Und ich höre mir Wagner auch wirklich unendlich gern an. Ich sitze gern im Publikum und lasse mich einlullen. Aber gerade in Bayreuth, man kann dem ja gar nicht gerecht werden. Da gibt es Menschen, die kennen diese Werke in- und auswendig. Die beschäftigen sich seit 20, 30, 40 Jahren damit. Und entweder bin ich da noch lange nicht und dann gibt mir Wagner kein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir brauchen irgendwie gute Energien in der Welt. Wir müssen eine Hoffnung ausstrahlen und mir ist das bedeutsam. Es muss kein Happy End geben, aber mir ist bedeutsam, dass die Figuren in den Geschichten, die ich erzähle, am Ende an einem Punkt der Hoffnung angekommen sind, wo es eine Idee gibt, wie ein Weiterleben funktioniert.
Und, ja, dystopisch sind Ihre Filme wirklich nicht.
Nein.
Auch wenn sie manchmal sehr traurig sind.
Genau, und ich finde aber bei, also jetzt explizit Wagner, da finde ich das nicht so viel. Da muss ich mich sehr viel mit Dystopien beschäftigen, auf die ich keine Lust habe. Also, weil die tun mir nicht gut. Und dann habe ich immer Schlingensief im Ohr, der sagt irgendwie, von Parsifal habe ich meinen Krebs.
Ja.
Und dann denke ich so, nee, an dem Punkt bin ich nicht. Aber ich bin der glücklichste Opernregisseur auf der Welt, dass ich die Möglichkeit habe, also an Orten zu arbeiten, an denen den ganzen Tag Musik läuft und diese Magie mich ergreifen kann. Und ich auch immer wieder eine andere Perspektive bekomme dadurch, dass ich Oper mache, auf die Nahaufnahme verzichten muss, ganz anders inszenieren muss, darf, mich hineinversetzen in Geschichten, die gar nicht ursprünglich meine sind, sondern die schon erdacht worden sind, mich in den Dienst des Komponisten, der Komponistin stellen darf und Leute im Publikum, denen eine sinnliche Erfahrung schenken darf. Also ich bin als Opernregisseur, glaube ich, viel mehr als Opernliebhaber unterwegs und als Rezipient. Also ich will, dass wir alle verzaubert werden. Ich will, dass man in die Oper geht und man hat irgendwie einen erhebenden Abend. So, ich möchte nicht destruktiv sein. Ich möchte auch nicht defragmentieren. Ich liebe diese Musik zu sehr. Was erstaunlicherweise dazu führt, dass ich das Gefühl habe, ich bin als Musiktheaterregisseur unter Umständen viel konservativer als Filmemacher. Also während meistens tatsächlich die Opernhäuser auch wirklich voll sind, wenn ich eine Inszenierung gemacht habe, kann man es von den Kinos nicht immer behaupten, wenn meine Filme laufen.
In Ihrem Alter, Sie sind Jahrgang 1983, dann können Sie mit Fug und Recht sagen, dass Sie weit mehr als die Hälfte Ihres Lebens mit dem Film verbracht haben. Kann das immer so bleiben? Und was fordert Sie eigentlich heraus? Oder ist es bei Ihnen noch ein Stück raffinierter? Sie sind gut darin im Erkennen, wann eine neue, schöne Herausforderung auf Sie wartet.
Ich tanze auf vielen Hochzeiten. Also ich mache meine Musiktheaterproduktion und ich mache meine Filme. Ich mache tatsächlich auch viel fürs Fernsehen, was dann immer die auf den neuen Kinofilm warten, gar nicht sehen und denken so, was? Er hat ja irgendwie seit vielen Jahren keinen neuen Kinofilm rausgebracht. Und dann sage ich immer, ja, aber ich habe ganz viel Oper gemacht und da, ich habe irgendwie Tatorte gedreht und ganz viel Fernsehen gemacht. So, ja, uns doch egal. Wir wollen den nächsten Kinofilm. Aber gerade dieses auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen, das ist das, was mich so beglückt. Also das ist etwas, auf das ich nicht verzichten möchte. Auch wenn ich an einem Punkt bin in meinem Leben, wo ich sage, okay, in dieser Quantität muss vielleicht eine neue Zeit kommen, wo ich nicht mehr ganz so viele Sachen mache. Es ist ganz praktisch. Ich will mal einen Film drehen, wo ich irgendwie 30 Drehtage habe. Wo ich also nur 3 Minuten am Tag inszenieren muss und eben die Zeit dafür habe, die dann ganz besonders toll zu machen.
Das wird aber nicht einfacher. Also,
nee, weil das bedeutet, man braucht mehr Geld.
Das Geschäft steht hier unter großen Druck.
Natürlich. Ja. Und wir sind ja so sehr auf Effizienz getrimmt. Also bei Nackt über Berlin hatten wir, glaube ich, 16 Drehtage auf 90 Minuten. Das sind also irgendwie sowas wie 7, 7,5 Minuten am Tag. Das ist eine ungeheure Menge. Man schafft dann das, was man braucht, um die Szene zu erzählen, aber man schafft das Sahnehäubchen so selten.
Axel Ranisch, ja, wir könnten jetzt noch lange weiterreden. Jetzt machen wir hier mal einen vorläufigen Schlusspunkt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen für den Besuch hier bei uns in einem der Studios im Hörfunk des Saarländischen Rundfunks. Herzlichen Dank, Axel Ranisch.
Ich danke Ihnen, Frau Renusch. Sehr schön, war schön.